Bountiful Life, dein Podcast für dich. Hallihallo, ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge, dein Podcast für dich. Christina Strobel war vor 2 Wochen im Podcast als Interviewgast. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, Folge 78, dann hol das bitte unbedingt noch nach. Sehr wertvoll. Auf jeden Fall hat sich zu dem Thema Selbstakzeptanz, Selbstbewusstsein, Krankheitsbilder wie Depression etc. pp. Einige Fragen sind da entstanden und die habt ihr uns fleißig reingeschickt, weshalb Christina und ich uns überlegt haben, wir gehen einfach live auf Instagram. Und weil natürlich nicht jeder Instagram hat, dachte ich mir, alles klar, ich tue es einfach auch in den Podcast hochladen, dann hat oder da kann jeder davon profitieren und kann jeder darauf zugreifen, auch wenn er keinen Insta hat. Genau. So, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Tada! Hörst du mich auch ganz gut?
Ich höre dich gut.
Oder?
Hörst du mich auch?
Ja, voll. Ich höre dich auch, ja. Super.
Ja, schön.
Artig. Hätte ich ja gar nicht gedacht, ohne Mikro, auch dass das so gut läuft.
Doch so einfach, gell?
Ja, super einfach war das jetzt.
Wie geht's dir, meine Liebe?
Ganz gut, und dir?
Mir geht's auch gut, ja. Ja, schönes Wetter draußen heute.
Ja. Hast du eine Uhr im Blick? Das wäre genau Punkt 19 Uhr, weil mein Handy zeigt jetzt keine Uhr mehr an.
Es ist 18 Uhr.
Ah, da kommt das erste Hallo. Hallo zurück.
Hallo, hallo, hallo. Genau. Okay. Ich müsste noch mal eine Sekunde ganz kurz weg und dann bin ich zurück, ja? Eine Sekunde.
Okay. Gut. Dann schauen wir mal, wie lange die Sekunde ist. Ja, ich kann für die, die da sind, vielleicht jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir vorhaben. Also uns haben ein paar Fragen erreicht und die möchten wir jetzt natürlich offiziell beantworten. Genau, es ist eigentlich total bunt gemischt, was da so an Fragen kam, ob das jetzt mit dem Selbstwert zusammenhängt oder eben tatsächlich auch so mit der Arbeit. Was macht der Heilpraktiker für Psychotherapie? Was macht der psychologische Psychotherapeut? Was macht der Coach? So wie die Justine.
Genau.
Genau, also wir haben ein buntes Potpourri an Fragen.
Genau.
Ja.
Sehr schön. Ich hoffe auf alle Fälle, dass es euch allen gut geht. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann her damit. Ja, super, super gerne. Dafür sind wir da, dafür machen wir das.
Und genau, ihr könnt auch parallel mit reinschreiben in die Kommentare.
Genau, wenn ihr wollt.
Ja.
Ja. Weil okay. Bin ich jetzt echt extrem aufgeregt. Das ist so cool, dass es einfach klappt, oder, mit dem Live, ey.
Ja, ich bin auch super aufgeregt. Das ist auch wie das erste Mal, dass ich in einem Podcast war, auch mein erstes Live.
Los geht's, meine Liebe. Ja, würde ich sagen, jetzt haben wir es 19 Uhr, oder? 19.01 Uhr, also pünktlich wie die Uhr.
Ja.
Dann starten wir.
Die Kirchenglocken. Wunderbar.
Willst du anfangen mit einer Frage oder soll ich? Oder wie ist es dir lieber?
Also mich hat ja so diese ganz, ganz allgemeine Frage erreicht, was ich gerade eben ja schon gesagt habe, wie unterscheidet sich der psychologische Psychotherapeut vom Heilpraktiker für Psychotherapie? Und nachdem ja in die Richtung auch noch mehr Berufe gehen, ja, also so wie ja deiner auch so ein Stück weit, ne, so als Coach oder ja eben auch der Psychiater, habe ich gedacht, vielleicht machen wir das mal so zum Einstieg.
Würde ich sagen, klingt gut.
Ja, okay. Beim Heilpraktiker für Psychotherapie und beim psychologischen Psychotherapeut ist es so, dass sich die Ausbildung eben unterscheidet. Der psychologische Psychotherapeut muss Psychologie studiert haben, der Heilpraktiker für Psychotherapie nicht, kann aber, also ist möglich. Und dann ist es so, für den Heilpraktiker für Psychotherapie macht man eben explizit diese Heilpraktiker-Ausbildung, das ist der sektorale Heilpraktiker, also der befasst sich wirklich nur mit den psychotherapeutischen Gebieten. Die Ausbildung ist halt leider nicht zwingend staatlich, ja, also im Gegensatz, wenn ich es an der Uni studiere, das heißt, ich bin selber in der Verantwortung, mir dafür eine möglichst gute Schule zu suchen, die Inhalte eben wirklich gut aufbereitet. Bei mir war das so, ich habe das 2 Jahre lang gemacht, nebenberuflich, diese Ausbildung, und die hat halt alles umfasst von verschiedensten Therapieformen, die wir dann eben auch praktisch geübt haben, bis natürlich alles Klinische, ja, also die ganze klinische Psychologie, ja, die eben auch dann am Ende prüfungsrelevant ist beim Gesundheitsamt. Also der Heilpraktiker für Psychotherapie legt eine staatliche Prüfung ab. Das heißt, die ist einheitlich. Also es kommt auch nicht jeder durch. Also da wird dann schon drauf geachtet, dass da eine Qualitätssicherung da ist, eben auch aufgrund, weil ja die Ausbildung so unterschiedlich sein kann. Ja, und die Ausbildung kann man nämlich zum Beispiel auch in einem Fernstudium machen, ne? Also ich habe es in einer Präsenzausbildung gemacht. Halte ich persönlich für wesentlich sinnvoller. Ja, aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, hey, so eine Fernausbildung, bin schon vorgebildet in dem Bereich oder ich arbeite zum Beispiel vielleicht schon als Coach. Ja, dann geht es eh schon so in die Richtung. Ja, also das ist so eine Möglichkeit, wo ich mir denke, okay, Fernstudium finde ich dann da auch völlig in Ordnung, muss halt einfach jeder für sich entscheiden, ja. Wie viel er da noch braucht und wie tief er da noch in die Inhalte einsteigen muss. Ja, also die Ausbildung ist halt, für die Heilpraktika-Ausbildung ist halt wesentlich eigenverantwortlicher nochmal als das Studium. Ja, und deswegen ist es auch für die Patienten wichtig, dass sie sich einfach einen Heilpraktiker suchen, der da einfach gut aufgestellt ist und gut ausgebildet ist. Genau, aber ansonsten ist es tatsächlich so, zumindest bei mir, ich habe es ja auch schon im Podcast gesagt, ich arbeite gar nicht so viel anders als ein psychologischer Psychotherapeut, was daran liegt, dass ich ein Richtlinienverfahren anwende. Und das ist der nächste Punkt, dazu sind Heilpraktiker nicht verpflichtet. Richtlinienverfahren ist das, was wissenschaftlich anerkannt ist. Also das, was im Normalfall, wenn man einen Kassensitz hat, die Krankenkasse bezahlt. Ja. Ein Kassensitz darf ich zum Beispiel nicht erwerben, ein psychologischer Psychotherapeut schon. Muss aber nicht. Also es gibt auch psychologische Psychotherapeuten ohne Kassensitz. Das sind so die großen Unterschiede. Und der Psychiater nochmal im Gegensatz dazu, das ist dann auch derjenige, also der hat Medizin studiert und nicht Psychologie und hat da dann den Facharzt für Psychiatrie drauf gemacht. Und der ist dann auch derjenige, der Medikamente verschreiben darf. Das darf weder der psychologische Psychotherapeut noch der Heilpraktiker für Psychotherapie. Das heißt aber jetzt nicht, dass wenn jetzt jemand zu mir kommt, ja, und wirklich zum Beispiel Antidepressiva bräuchte, ja, dass ich dann sage, nein, um Gottes Willen, ich bin Heilpraktikerin, sowas gibt's hier nicht. Also Blödsinn. Also es ist dann schon so, dass wir natürlich auch mit Psychiatern zusammenarbeiten und dass der Patient eben die bestmögliche Unterstützung bekommt, die er braucht. Genau.
Genau.
Und vielleicht für dich noch so den Coach zum Abdecken, so als Unterschied dazu nochmal.
Ja, also im Grunde genommen ist es so, dass der Coach halt eine einfachere Form ist von, also ich darf in dem Fall, das habe ich auch in der Podcast-Folge zum Schluss auch nochmal gesagt, für alle die, die es noch nicht sich anschauen oder anhören konnten, der Coach, also meine Wenigkeit, darf jetzt keine Krankheitsbilder behandeln, ja, also wie zum Beispiel Depressionen oder Zwänge, ne, hast du gesagt, oder halt Suchtverlangen oder etc. pp. Das darf ich nicht. Ja. Ne? Genau, aber was macht ein Coach? Ein Coach ist genauso jemand, der unterstützt, der begleitet bei gewissen Herausforderungen, bei Themen im Leben, wo man einfach nicht weiter weiß, wo man einfach vielleicht auch einen Perspektivenwechsel braucht oder so. Ne? Und was ich ganz kurz an der Stelle noch unbedingt sagen möchte, ist, egal, ob ihr zu einem Coach geht oder ob ihr zu einem Psychiater geht oder zu einem Psychologen oder zur lieben Christina, die Heilpraktikerin in Psychotherapie, es ist definitiv immer so, dass wir eine Schweigepflicht haben. Ja, also das ist nochmal, weil das hat mich ganz oft erreicht, dass viele auch keine Frage stellen wollten, weil sie Angst hatten, dass das dann irgendwie vielleicht, ne, also wir würden niemals, also wir haben eine Schweigepflicht. Punkt. Ja, und das bleibt
also super. Ärzte, ja. Ja. Was wir tatsächlich auch noch haben, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wir haben noch eine Sorgfaltspflicht. Also wir sind tatsächlich rechtlich wirklich darauf hingewiesen, nur zu behandeln, was wir auch behandeln können. Und zum Beispiel eben auch ständig weiterzubilden, auch wirklich für die medizinische Versorgung zu sorgen bei einem Patienten. Ja, also zum Beispiel ganz typisches Beispiel, ganz oft kommt zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion mit den Symptomen daher wie eine Depression. Das heißt, was man bei einer depressiven Symptomatik erstmal macht, also ich schicke dann natürlich meinen Patienten zum Nuklearmediziner, um das abzuklären. Ja, also dazu bin ich eben auch angehalten.
Auf
Genau,
jeden
also nur
Fall.
noch mal so.
Das ist beim Coach genau dasselbe. Also wenn ich merke oder wenn der Klient zu mir sagt, ich bin in Behandlung oder ich weiß da was, ja, ein Krankheitsbild XY, dann ist es so, dass ja, ich natürlich da auch, also der Patient oder bei mir halt der Klient, der sollte dann schon auch mit seinem behandelnden Arzt vielleicht darüber sprechen, inwieweit ein Coaching auch gut ist. Aber was wollte ich sagen? Es ist natürlich schon so, ein Coach ist kein Arzt, ja, logisch, und darf auch nicht ganz so viel wie
Auch
Christine in
nicht.
dem Fall, ja. Aber trotz alledem können wir halt helfen. Und ich finde, es ist immer wichtig, dass man einfach was findet, womit man sich wohlfühlt, ja. Wo man sagt, ich, bei der Person auch, ja, ganz oft ist es ja so, wir können ja auch nicht alle Probleme jedem erzählen, ne? Das geht ja auch gar nicht. Also da wirklich sei ehrlich mit dir selber. Und geh zu demjenigen, wo du sagst, da habe ich ein gutes Gefühl, ich glaube, das passt, ich glaube, die kann mir helfen. Ja.
Das ist völlig richtig. Man sagt auch, 80% des Therapieerfolges macht die Klient- oder Patient-Therapeut-Beziehung aus.
Glaube ich.
Da geht es noch nicht mal um die Therapiemethode oder um die Ausbildung oder um, sondern es geht wirklich um die Beziehung. Also es ist ganz wichtig, dass man zusammenpasst. Ja?
Ja.
Ich sage immer, dass es den perfekten Therapeuten oder ja auch Coach zu finden ist, wie den perfekten Partner zu finden.
Aber wenn man ihn einmal hat, ja, dann.
Also es macht dann auch so Klick, finde ich immer so.
Das
Wenn
finde
man
ich auch
sieht,
krass. Ne, wie wenn man halt einfach jemanden trifft, den man nicht kennt und man lernt ihn dann kennen und dann denkt man sich von Anfang an, wow, das auf einer Wellenlänge, das haut einfach hin, das passt, dem vertraue ich, obwohl ich ihn gar nicht kenne. Ne, so ein Gefühl muss das einfach sein. Und alles andere macht keinen Sinn, ne, oder ist schwierig.
kam gerade eben auch noch die Frage zur Homöopathie.
Okay.
Also irgendwann mal vor 2, 3 Minuten. Dafür braucht man tatsächlich auch eine extra Ausbildung. Also ich bin ja keine ganzheitliche Heilpraktikerin, das heißt, also keine körperliche Heilpraktikerin, das heißt, Homöopathie gehört nicht zu meinem Ausbildungsgebiet. Ich habe auch in dem Bereich keine Zusatzausbildung gemacht. Bedeutet, ich verschreibe auch nichts Homöopathisches. Ja? Also entspricht, würde ja nicht der Sorgfaltspflicht auch entsprechen, was ich ja vorhin gesagt habe. Ne? Wir sollen ja nur das tun, indem wir ausgebildet sind. Womit ich mich natürlich auskenne, sind die nicht verschreibungspflichtigen pflanzlichen Präparate natürlich ein Stück weit, ja. Berufsbedingt. Das schon. Aber keine Homöopathie.
Schön.
Ja.
Wollen wir dann vielleicht die nächste Frage durchgehen?
Genau. Schieß los. Ich glaube, du hast den Rest, ne?
Also die nächste Frage ist, wie ist der Ablauf bei einer Sitzung bei dir und auch bei mir? Also genau, fangen wir ruhig an.
Unterschiedlich.
Ja, wie kann man sich das vorstellen tatsächlich, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel noch nie bei einem Heilpraktiker für Psychotherapie oder bei einem Coach war, wie läuft das ab?
Wie bei einem Psychotherapeuten. Also Patient kommt rein. Na, am Anfang ist es tatsächlich auch so immer so ein bisschen, kann ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also man macht am Anfang immer so ein bisschen Smalltalk, ganz oft, um reinzukommen, auch gerade so im Erstgespräch, um so ein bisschen das Eis zu brechen und nicht gleich reinzusteigen mit, ja, welche Probleme haben Sie denn?
Nee.
Ne? Also, so sieht es nicht aus, ihr Lieben. Und ja, und dann kommt es halt wieder darauf an, an was man gerade arbeitet. Ne? Also es gibt Stunden, da wird wirklich, also ich arbeite ja auch mit einem Whiteboard, da wird dann ganz viel an der Tafel erarbeitet, wie in der Schule. Es gibt auch Stunden, da redet man einfach nur, weil es wirklich so um Vertiefung geht. Es ist aber so, dass ich natürlich darauf geschult bin, speziell zu reden. Also es ist nicht so, dass wir jetzt unseren Kaffee rausholen und ein nettes Pläuschen halten, wie man das mit einer Freundin machen würde, sondern es ist so, dass es einfach spezielle Fragetechniken gibt, die zum Beispiel in die Tiefe gehen. Und das ist nicht nur das, ja, und wie haben Sie sich dabei gefühlt? Also das ist es nicht, ja. Es ist auch nicht dieses klassische, aha, ja, dass man gar nichts sagt. Das wäre Psychoanalyse, das ist auch eine spezielle Therapieform, die wende ich aber nicht an. Die ist auch gar nicht mehr so verbreitet. Die eignet sich eigentlich auch fast eher dazu, um nochmal mehr in die Tiefe zu gehen. Also wenn man seine Probleme schon aufgearbeitet hat, ja, zumindest in der Jetztzeit und nochmal sagt, hey, ich will nochmal in die Vergangenheit gehen, dann ist das natürlich ein super Therapieverfahren. Ja, und dann ist es wirklich, dass es immer unterschiedlich abläuft. Gibt gar nicht so das Genaue, ne? Also es gibt natürlich so ein, also wenn jetzt jemand zum Beispiel ein körpertherapeutisches Problem hat, ja, zum Beispiel zum Thema Selbstwert, ja, da hatten wir im Podcast ja auch schon das Ganze mit dem inneren Kritiker, was man ja dann erarbeitet. Aber es gibt ja auch über das Theatertherapeutische dann noch Dinge, die man da eben erarbeitet, wie zum Beispiel Hoch- und Tiefstatus. Ja, das ist jetzt dann, wo man dann da Körperübungen dazu macht. Und wenn aber jemand mit einer Angststörung da sitzt, mit dem mache ich das ja dann vielleicht eher erstmal nicht, ja, sondern mit dem erarbeite ich dann erstmal einen Notfallkoffer. Ja, also wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt gerade, wenn ich hier rausgehe und dann bis zur Sitzung nächste Woche eine Panikattacke habe? Also es kommt immer eben auf das Problem und die Thematik und den Patienten an.
Absolut. Also es ist ähnlich bei mir auch, ne? Wie gesagt, man lernt sie erstmal kennen. Und meistens übers Telefon. Und dann ist es eben so, dass der Klient in die Praxis kommt und wir dann einfach uns über das Thema eben austauschen, dass der Klient ganz offen und ehrlich sagt, um was es geht. Und dann, klar, hört man mit dem geschulten Ohr halt einfach hin und unterstützt, hilft, um da einfach eine Lösung zu finden für dieses Problem, für diese Herausforderung. Also eigentlich ähnlich wie bei dir, genau. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Tools, die man anwenden kann und auch richtig lustige und spannende und ernstzunehmende Methoden, die einen auf alle Fälle weiterhelfen. Genau. Ja, ich
Genau.
denke, das haben wir gut beantwortet, oder? Was sagt ihr
Ich hoffe.
da? Schlaft ihr alle oder seid ihr da? Ihr könnt ja mal
Bin schon noch
Zeichen geben. Ja, du bist wach, das sehe ich.
Ich bin wach, ja.
Ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Ganz konkret, was für Punkte, Schrägstrich Themen kann man alles besprechen mit dir oder mit mir?
Ja, ich glaube, da ist wieder der große Unterschied, ne? Also bei mir eben auch Störungsbilder, bei dir eben auch nicht, ne? Also bei mir sind, ach, das ist weit gefächert. Also das ist wirklich so, dass Leute einfach auch nur was heißt nur, in Lebenskrisen kommen. Ja, das heißt, wenn bei ihnen akut irgendwas ansteht, womit sie alleine nicht fertig werden, das kann auch einfach total eben Unsicherheit sein oder man möchte einen neuen Weg einschlagen. Da geht es dann teilweise auch schon so ein bisschen in den Coaching-Bereich. Im Endeffekt unterscheidet sich die Arbeit von uns wahrscheinlich ja auch gar nicht so viel anders. Es ist wirklich nur, dass bei mir eben auch Menschen mit größerer Problematik sitzen als bei dir, ne? Sonst ist das ist der große Unterschied. Ich darf Störungsbilder behandeln und du nicht. Genau. Also mit Depressionen kann man dann eben zusätzlich noch zu mir kommen, mit Ängsten, mit Zwängen, mit Phobien. Ja, das sind genau. Ja, aber Sucht ist auch wieder so ein Thema. Ja, in der Nachsorge, nicht zum Entzug. Genau, weil ich einfach da auch nicht speziell drauf ausgebildet bin.
Ja, und bei mir, also wie gesagt, das ist ja bei uns, wie gesagt, ähnlich, ja. Themen wirklich von Selbstwert aufpushen, also Selbstbewusstsein stärken, über Entscheidungshilfen, wie ich will eine Entscheidung treffen, ich merke, ich fühle mich gerufen, ich muss was ändern, aber ich weiß nicht, wo ich anfange, über ja, Visionen und Träume festhalten und auch Pläne schmieden, wie man sie erreichen kann und umsetzen. Das sind einfach jetzt so quick and dirty kleine Beispiele. Oder halt eben auch, wenn man merkt, dass aus der Vergangenheit, auch das ist ja so, ich meine, das wirst du mir bestimmt bestätigen können, dass es ganz oft so das ist, dass wir keine Energie haben fürs Hier und Jetzt, für die Gegenwart, weil wir zu viel in der Vergangenheit festhängen und eben blockiert sind. Ja, die sogenannten Glaubenssysteme oder Glaubensmuster, die uns dann hindern, in die volle Kraft zu kommen.
Ja. Und das ist das, was wir beide machen. Wir bearbeiten wahrscheinlich einfach mit verschiedenen Methoden diese Glaubenssysteme. Na? Und gerade wenn es so auch in die Richtung geht, was du gerade beschrieben hast, ne? Also so wirklich in dieses Vergangene und in der Vergangenheit hängen und es nicht loslassen können oder auch der Vergangenheit vielleicht die Schuld dafür geben, wie es jetzt ist, ne? Dann und uns der Antrieb fehlt, wie du das beschrieben hast, fürs Hier und Jetzt. Dann, wenn sich sowas zum Beispiel verstärkt und ausprägt, dann geht es in die depressive Richtung letzten Endes, ne, irgendwann. Das ist halt auch immer das, ne? Also die Patienten kommen halt zu mir ganz oft erst, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Also wenn sie merken, okay, ich bin jetzt wirklich an einem Punkt, da geht gar nichts mehr. Das ist vielleicht in deinem Bereich nochmal
Anders, ja. Nee.
nicht ganz so ausgeprägt, ne?
Ja, also es gibt auch natürlich Menschen, die wirklich am Boden sitzen und einfach nicht weiter wissen und dann aus Lebenskrisen heraus nicht herausfinden und dann den Coach, also mich aufsuchen zum Beispiel. Das gibt es auch auf jeden Fall. Aber größtenteils ist es einfach so, dass sie sagen, so, es reicht. Also jetzt muss mal was passieren.
Ja, ich will jetzt ändern, ne?
Genau, da ist noch ein bisschen Akku da und ja, tatsächlich. Jo.
Ich denke mir, wie viel Potenzial da wäre oder wie viel Lebenszeit man ja auch dann dafür aufbringt im Vorfeld, ja,
Ja.
sich immer weiter rein zu manövrieren. Also meine Traumvorstellung ist eigentlich, stellen wir uns vor, jeder würde in Therapie gehen oder zu einem Coach, wenn er merkt, okay, es zwickt jetzt was und nicht erst, wenn man quasi schon im Loch sitzt halt,
Ja.
ne?
Und weißt du einfach,
Geht natürlich nicht
weißt
immer. Manchmal
du, Verzeihung.
sind auch wirklich krasse Live-Events, die uns aus der Bahn werfen, ne? Da kann ich natürlich nicht vorher kommen, wenn ich merke, oh, es fängt jetzt an zu zwicken, ne?
Ganz klar. Aber auch ich sag mal so, die Hände zu nehmen, die es gibt, die man reichen, die man quasi, die gereicht werden, ja. Also dass man wirklich sagt, okay, es ist keine Schande, Hilfe anzunehmen, weil alle, es gibt keinen ausnahmslos, keinen Menschen, der noch nie in einem Tief war, der noch nie irgendwelche Probleme hatte, wo er nicht weiter wusste, wo er vielleicht wirklich Game Over war, wo er dachte, es wird nicht mehr hell werden am Himmel, ja. Und das Schöne ist einfach, es gibt ja immer Auswege und es gibt so viele Menschen, die ein Helfer-Syndrom haben. Ja, also da zähle ich mich auf alle Fälle dazu und du dich sicher auch. Ja, sonst würden wir
Also
das
ich hoffe nicht, aber ja.
nicht. Ja, also wir wollen oder es gibt so viele Menschen, so viele Anlaufstellen, es gibt so viele Möglichkeiten, die man einfach ergreifen kann. Ja, man muss nicht sich hinsetzen und das über sich ergehen lassen oder ja, ne? Also es gibt einfach Mittel und Wege und das ist das Schöne. Und es ist keine Schande. Es ist keine Schande. Im Gegenteil, derjenige, der zum Coach geht oder zum zum Heilpraktiker, zur Psychotherapie oder zum Chirurgen,
Das ist
was auch
wirklich
immer, ja,
wo
derjenige,
man.
der Hilfe annimmt, derjenige, der Hilfe sucht, der ist ja schon ein ganzes Schritt weiter und zwar ein Riesenschritt. Ja, wie viele
Das ist der
gestehen sich nicht ein, dass sie
große.
eigentlich ein Problem haben?
Ja. Ich bin eigentlich auch immer stolz, wenn jemand bei mir zum Erstgespräch sitzt. Also nicht auf mich, sondern auf denjenigen, dass er einfach so mutig war und den Weg gefunden hat für sich.
Total, geht mir ganz genauso. Ich denke mir jedes Mal, yes. Ja, vor allem, wenn es ein neuer Klient ist, yes. Ja, Mann. Ja, lass uns doch zusammen durchgehen, durchziehen und du wirst sehen, es kann alles so viel besser oder einfacher sein, wenn man einfach Hilfe hat und Unterstützung. Ja.
Ja,
Ja.
und das ist schon ein schönes Gefühl, wenn man sieht, okay, da löst sich jetzt bei dem anderen was, ja, der geht jetzt gerade einen Schritt auf dem richtigen Weg. Und das ist ja, wenn es für mich ein schönes Gefühl ist, ist es ja für den anderen ein Feuerwerk.
Natürlich.
Ja, also
Auf
für
jeden
denjenigen, den es dann auch wirklich betrifft.
Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da kam gerade eine Frage rein.
Ja. Ich kann sie leider nicht lesen, weil
Ach
ich so hell
so,
bin.
es steht da, was
Ah.
war Christinas Intention, diesen Job auszuüben? Justine war ja selbst an einem Wendepunkt in ihrem Leben und kam dann
Ah,
erst
okay.
dazu.
Genau, da haben wir ganz kurz auch schon im Podcast drüber gesprochen. Bei mir waren es tatsächlich zwei Faktoren. Punkt eins, auch besagter Wendepunkt in meinem Leben. Also auch eine persönliche Krise, wo ich dann auch Hilfe in Anspruch genommen habe und wirklich gemerkt habe, hey Leute, es geht einfach anders. Und ich war damals so dankbar, weil ich habe mir sofort Hilfe gesucht. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. Also das war für mich überhaupt gar nicht zur Debatte gestanden, das selber ausstehen zu müssen. Und ich habe gemerkt, wie schnell man wirklich Erfolge erzielt, wenn man an sich arbeitet. Also wie schnell man auch aus dieser Krise dann, oder zumindest in meinem Fall, was so wieder rauskommen kann. Und ich habe dann in meinem Umfeld gesehen, wie lange eigentlich Freunde, Bekannte, auch aus der Familie mit Menschen einfach schon in diesem Loch drin sitzen. Und ich habe am eigenen Leib erfahren, wie gut es aber eigentlich funktionieren kann, wenn man sich jemanden sucht. Und wenn einem quasi die Leiter in das Loch gereicht wird, ja, und man dann lernt, wo zu kraxeln.
Ja. Das ist ein super Bild, ja.
Ja, ich finde das Bild eigentlich immer noch schöner als das mit dem Händereichen, weil im Endeffekt ist es ja so, ja, ich bin da als Therapeutin, ja, ich gebe die Tools, aber rausklettern muss man letzten Endes selber.
Absolut, absolut.
Genau, also ich ziehe ja niemanden raus. Also, wenn der Patient sagen will, nee, er möchte in seinem Loch sitzen bleiben oder er möchte eben depressiv bleiben oder seine Angst stört, gibt es ja auch, ne? Also es gibt ja tatsächlich auch den Krankheitsgewinn. Also es gibt ja auch wirklich Leute, die davon profitieren aus verschiedensten Gründen. Ja, sei es zum Beispiel, weil die Kinder einen dann öfter besuchen kommen oder also da gibt es dann auf der persönlichen Ebene nochmal ganz, ganz viele Begründungen dafür, die auch einfach legitim sind. Ne? Also man darf auch drinnen sitzen bleiben. Ja, auch da sage ich nicht nein, du musst aber, um Gottes Willen. Ja, ist nicht meine Entscheidung.
Nee, also absolut. Also das ist auch nochmal wichtig, dass du das ansprichst, weil wie gesagt, viele auch so sagen, irgendwie geht es nicht weiter und suchen dann vielleicht auch Hilfe, aber tun nichts dafür. Und es ist schon so, ja, wie du sagst, ja. Natürlich gibt es Menschen, die dir die Hände oder die Leiter in dem Fall reichen, aber du musst schon auch selber bereit sein, was zu verändern, ja, weil ohne deine Bereitschaft wird es nichts.
Das ist dann natürlich auch der Punkt, wo ich dann als Therapeut das natürlich auch irgendwann anspreche.
Ja,
Herr XY, ich habe das Gefühl, es ist irgendwie so und so. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Haben Sie das Gefühl auch? Ja? Oder was haben Sie denn irgendwie in den letzten Wochen gemacht? Ja? Also wenn da wirklich so gar nichts kommt. Ne? Das ist natürlich bei einem depressiven Patienten nochmal was anderes, wenn dem am Anfang der Antrieb fehlt. Ja, der kann am Anfang noch nicht so viel machen. Also das ist wirklich stückweise sich ganz langsam hinarbeiten. Ja, da mache ich das natürlich nicht in der dritten Sitzung und sage, Entschuldigung, warum haben Sie denn noch nichts gemacht zu Hause?
Nein, ich kann nicht. Ich habe ein Feingefühl und so.
Also das läuft alles sehr, sehr empathisch ab auch.
Ja. Und jeder hat sein eigenes Tempo, ja. Es gibt ja, also
genau,
es gibt ja kein Rennsport.
Das ist ja auch
Coaching oder ja. Therapie ist ja kein Rennsport.
Ja. Das ist ja, ja. Also das muss mir schon wirklich über einen längeren Zeitraum deutlich auffallen, dass ich das dann habe. Oder ne, man merkt ja auch, wenn man was zum Thema machen muss.
Eben.
Ja.
Da kommt auch noch eine Frage rein.
Ja, aber. Kannst du nicht? Ich habe den zweiten Teil noch nicht beantwortet.
Ach so.
Von der Frage. Der zweite Teil, wie ich zur Therapie gekommen bin, war über das Theater. Ich bin als Regisseurin tätig, arbeite da viel mit autobiografischem Theater, weil ich eben auch im Laienbereich arbeite. Also die Schauspieler sind keine ausgebildeten Schauspieler. Ich bin auch keine ausgebildete Regisseurin. Ich mache das einfach seit 15 Jahren, also mein halbes Leben. Und da wird es ganz schnell therapeutisch, weil die Schauspieler bringen ihre eigenen Probleme mit auf die Bühne, um halt besser in Emotionen sich reinfühlen zu können. Ja, genau. Und dann habe ich gemerkt, die Regiearbeit unterscheidet sich eigentlich, glaube ich, gar nicht so sehr vom Therapeutischen. Und dann ist irgendwie so aus diesen zwei Erfahrungen ist so die Idee entstanden, dass ich gerne Psychotherapeutin machen möchte. Ja, also es war ein langer Weg zu dieser Entscheidung oder zu dieser Idee. Dann kamen ganz viele verschiedene Sachen zusammen, dass ich dann im Endeffekt die Ausbildung für den psychotherapeutischen Heilpraktiker gemacht habe. Das habe ich nicht mit 18 gewusst nach dem Abi. Ja, also no way.
Nee,
da habe ich erstmal Pädagogik studiert und habe schon gemerkt, ja, das geht, glaube ich, schon so in die Richtung. Das ist aber noch nicht ganz. Dann habe ich danach nochmal Germanistik studiert und Politikwissenschaften und Soziologie. Und da parallel dazu hat sich dann eben der Heilpraktiker entwickelt.
Das ist immer, ja, das ist immer cool, wie dann so das Leben sich entwickelt. Ja, man geht einfach los erstmal, probiert sich aus. Das ist ja auch ganz wichtig. Man kann ja auch nicht, weißt du, wenn wir alle geboren werden würden und wir wüssten, wo unser Weg lang geht, das wäre ja einfach oder das war doch langweilig wahrscheinlich. Wir müssen ja auch oftmals die falschen Wege einschlagen, um rauszufinden, aha, das ist also nichts für mich.
Das ist richtig. Also wenn ich, glaube ich, nicht 1000 in Anführungszeichen falsche Wege gegangen wäre, weil sie waren ja dann letzten Endes nicht falsch, würde ich jetzt nicht diesen Beruf ausüben, ja.
Genau, so sieht's aus. Genau so sieht's aus. Lass uns mal die eine Frage noch, die ist gerade weggerutscht. Warte mal, wo stand sie? Hier.
Ja.
Welches Mindset versucht ihr euren Klienten zu vermitteln? Mach du?
Das ist ein sehr vielfältiges Mindset, glaube ich. Also ich sage meinen Patienten immer, das, was wir hier machen, ist wie eine neue Sprache lernen. Und das muss auch gar nicht sofort funktionieren. Im Endeffekt, wenn man es jetzt mal ganz weit runterbrechen würde, wäre es weg vom Müssen, aber nicht nur hin zum Wünschen, sondern es geht dann auch noch ein Stück weit tiefer. Ja, also es ist nicht so, dass ich nur den Satz umformuliere mit, ja, ich wünsche mir, und dann ist im Endeffekt noch ein verstecktes Muss, sondern das ist dann wirklich empirisch und rational auch nochmal belegt, warum was so ist und warum nicht. Ja, da ist dann dieses wirklich dieses Gespräch, was ja dann auch entsteht mit diesem Hinterfragen, ja. Also warum muss das jetzt so sein? Und irgendwann kommt man dann gar nicht mehr zu einer Antwort, wenn man sich denkt, ja stimmt, ne, eigentlich muss das ja gar nicht sein, ja. Also nur weil ich jetzt will, dass die Sonne scheint, muss sie ja nicht scheinen, weil tut sie ja auch nicht, wenn es gerade regnet. Also sowas, dass man da einfach weg von diesem Muss kommt, hin einfach zu einem entspannteren, flexibleren Umgang mit den Dingen, die um uns herum geschehen, ja, die wir nicht beeinflussen können. Wichtig ist natürlich, dass wir trotzdem Dinge verändern, die wir beeinflussen können.
Absolut.
Genau, das ist der zweite Punkt. Dann auch im Mindset weg vom Katastrophisieren, gerade bei Ängsten. Der Unterschied zwischen, dass etwas wirklich absolut sein wird, ja, also eine Tatsache, ja, also dass man Vermutung und Tatsache unterscheiden kann, ja, das ist bei Ängsten ganz schwierig. Da ist das, was in meinem Kopf passiert, gleich eine Tatsache. Ja, also mein Freund fährt mit dem Auto zur Arbeit, er wird einen Unfall haben. Ja, Tatsache, ja. Ist aber tatsächlich nur eine Vermutung. Ja, kann sein, muss nicht sein. Das ist der nächste Punkt. Bei mir bleibt es immer verdammt realistisch. Ja, also wie gesagt, kann sein, muss nicht sein. Und dann eben geht es darum, mit dieser Befürchtung umzugehen, aber nicht mit der Tatsache, weil es ist ja noch keine Tatsache. Über die Tatsache können wir uns unterhalten, wenn es passiert ist.
Ja, und ich muss das genau, sagen, also zu der Frage jetzt bezüglich Mindset. Also bei mir ist es so, dass ich immer versuche, die Menschen ein bisschen, die Menschen, die zu mir den Weg finden, zu lockern oder das Ganze eine Leichtigkeit reinzukriegen. Ja, und auch wenn das Thema noch so schmerzhaft und tief ist, ja, dass man trotz alledem immer versucht, das ist so ein bisschen mein Lebensmodell tatsächlich, dieses immer versuchen, das Beste draus zu machen und ja, seine Resilienz zu stärken, indem man positiv versucht, positiv über alles, was uns passiert, zu denken und nicht immer alles oder uns nicht immer als das Opfer unserer Umstände zu sehen, sondern eher als vielleicht steckt hinter genau dieser Katastrophe das größte Wachstum in meinem Leben. Vielleicht.
Ja, das ist genau das, was ich schon im Podcast gesagt habe. Es geht ja wirklich einfach immer darum, dass wir selbst aktiv was tun können. Ja, und zwar in jedem Fall. Und wenn wir nur in Anführungszeichen unsere Einstellung dazu ändern, ja, und unseren Stress lindern. Ja, das ist auch tatsächlich noch so, was du auch gerade gesagt hast. Ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, das mache ich auch, die Frustrationstoleranz zu erhöhen. Ja, und eben auch an der pauschalen Personenabwertung zu arbeiten, die ja eben auch bei vielen da ist.
Ja, richtig. Ja, dann kam noch eine Frage rein. Also viele Wege zur Berufung.
Nee. Genau.
Klar.
Das war nur ein Teil, ja. Viele Wege, genau. Aber ich glaube, wobei, das kann man auch nicht sagen, dann ist die Berufung fest. Weiß ich nicht, ich weiß ja nicht, was in 10 Jahren ist.
Eben, das weiß weder du noch ich, was in 10 Jahren ist und ob uns da vielleicht noch, aber für den Moment ist das, was sich gut anfühlt.
Genau, für den Moment ist das, ja, genau.
Ja, und das ist, glaube ich, wichtig, dass man auch zurück zur Intuition, also seine eigene Intuition findet, dass man einfach rausfindet, okay, was ist mir wichtig, was nicht, was macht mir Spaß, ich folge meiner Freude und wenn ich dann den, wenn ich quasi meiner Freude folge, dann kann es nur der richtige Weg sein. Ja, oder ja. ich glaube, das ist immer ein guter Indikator dafür oder eine gute Richtlinie, zu sagen, okay, warte, ich überprüfe, macht es mir noch Spaß? Schauen.
Ich glaube, man muss noch nicht mal so weit gehen und sagen, es ist Freude, sondern ich meine, klar, wenn man von der Berufung ausgeht, schon, ne? Aber so fürs alltägliche Leben, okay, tut mir das gerade gut oder nicht? Das ist immer so mein Indikator. Ja. Ja? Also tut mir gerade diese und jene Auseinandersetzung gut oder für was brauche ich die vielleicht später? Will ich da überhaupt durchgehen?
Will ich das?
Ne? Also genau. Auch so das Nächste, weil ich dann die Skills habe zum Beispiel und relativ ausgeglichen mit mir selbst bin, ja, muss ich dann trotzdem noch an allem wachsen? Nee, muss ich nicht. Ja, das ist ja auch tatsächlich was, was man ja auch lernen muss. Ja, das ist ja auch ein Teil von Selbstfürsorge. Ja. Einfach gut auf sich selber aufzupassen. Machen auch viele Patienten nicht.
Ja, oder
viele auch.
Entschuldigung, was hast du gesagt?
Bei dir werden sie das wahrscheinlich auch lernen, habe ich gesagt.
Auf jeden Fall. Also es ist ja auch so, dass man sich oft in einem Lebensumstand ist, wo man sagt, ich habe das Gefühl, ich muss, ja, oder sie zwingen sich da so ein bisschen selber da zu bleiben, aber keiner muss irgendwas. Ja, also man kann immer alles irgendwie verändern. Und ja, das ist vielleicht auch noch ganz gut zu sagen an der Stelle. Sollen wir weitermachen mit den Fragen?
Okay. Nächste Frage.
Nächste Frage. An die Christina gerichtet. Ist man selbst verantwortlich, wenn man in Depressionen rutscht?
Jein. Also ein ganz klares Jein. Wir also denken per se erstmal alles, was wir das irrationale Denken nennen. Ja, wir sind Menschen. Macht jeder. Ja, mache ich auch manchmal. Und das ist ja natürlich so, dass ich diese ganzen Skills noch nicht habe. Ja, oder das, was wir ja auch zum Beispiel teilweise, also Resilienz ist das, wo man sagt, hey, das ist angeboren, ja, an Widerstandsfähigkeit, an psychischer Widerstandsfähigkeit. Und es gibt noch die Coping-Strategien. Das ist das, was man lernt. Mhm. Ja, und entweder habe ich Resilienz oder ich habe sie nicht in dem Bezug auf das, was mir passiert ist in dem Moment, ja, was mich letzten Endes dahin gebracht hat, eine Depression zu entwickeln. Und dann kann ich aber die Coping-Strategien erlernen, um wieder rauszukommen und das quasi zu verhindern, dass es nochmal passiert oder zumindest in dem Ausmaß nochmal passiert. Es ist ja auch so, dass gerade bei einer Depression, da spielen ja auch oder können eben auch genetische Faktoren mit reinspielen. Was auch mit reinspielt, ist das schwieriges Wort, Vulnerabilitätsstressmodell. Also wir haben alle, ich nenne es immer psychisches Immunsystem und das ist bei uns allen etwas unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt ja auch so Leute, die ein bisschen schwächer auf der Brust sind zum Beispiel. Ne? Und dann ist natürlich die Frage, okay, wie viele Stressoren brauche ich oder wie viele Dinge, die mir in meinem Umfeld passieren, oder die auch in mir selber passieren, an zum Beispiel negativen Gedanken, um eine Depression zu entwickeln. Ja, das können die einen besser wegstecken als die anderen. Dafür können dann die anderen vielleicht was anderes besser wegstecken. Die entwickeln halt dann dafür zum Beispiel keine Angststörung, ja, weil damit haben sie überhaupt nichts am Hut. Der nächste entwickelt eine Angststörung in der gleichen Situation. Also das ist alles total super individuell. Was wir aber tatsächlich immer in der Hand haben, ist, wie wir damit umgehen. Müssen wir aber auch erst lernen. Und das ist natürlich eben der Punkt, wo sich jemand, der Depressionen hat, am besten Hilfe suchen sollte, wenn er etwas oder wenn er oder sie etwas verändern möchte.
Ja.
Ja, möglich ist es tatsächlich für jeden.
Richtig. Das sehe ich auch so, genau. Danke für die Antwort. Wir haben jetzt, ich weiß, da es kam noch eine Frage rein. Ich glaube, die beantworten wir aber erstmal, bevor wir weitermachen. Wir könnten ja auch, wenn es zu viele Fragen sind, wäre es ja anders, noch ein zweites Live zu machen. By the way. So, Justine, wie bist du zum Coaching gekommen? Hast du eine Ausbildung oder ein Studium gemacht? So, also beantworte ich kurz und knapp, wenn du die ganze Ausführung, die ganze Geschichte haben möchtest, wie ich zum Coaching gekommen bin, dann empfehle ich dir die Podcast-Folge Nummer 1 anzuhören. Also ganz kurz, ich hatte einen großen Schicksalsschlag 2018 und wusste überhaupt nicht weiter und habe dann im Coaching meine Kraft gefunden oder zurück auf die Spur. Und seitdem hat sich ganz viel verändern dürfen, seitdem habe ich mich transformieren dürfen, seitdem durfte ich wachsen. Und ja, seitdem bin ich tatsächlich auch um einiges glücklicher. Deswegen ist Coaching, für mich war es damals so, ich wusste, als ich das erste Coaching in meinem Leben gemacht hatte, wenn ich da glücklich rauskomme, das war mein Wunsch nach dem Coaching, das war ein 4-Wochen-Programm, wenn ich nach den 4 Wochen wieder, wenn die Wolken sich ein bisschen verzogen haben, ne, dann mache ich das auch. Dann mache ich das auch. Das war so meine Intention dahinter. Deswegen mache ich das, was ich heute mache. Und genau, bezüglich Ausbildung oder Studium. Also ich habe kein Studium gemacht. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich bin ein anerkannter Business Coach und bin aber eher halt spezialisiert auf die persönliche Weiterentwicklung. Ich hoffe, dass das deine Frage beantwortet hat. Falls nicht, kannst du auch gern nochmal schreiben. Genau, hör sie dir mal an. Die ist sehr ausführlich. Das ist meine allererste Podcast-Folge, also sehen wir nach. Da habe ich sehr lange und viel gequatscht.
Da musste alles raus.
Da musste alles raus, genau. So, also meine Liebe, ich würde sagen, wir machen weiter. Die nächste Frage ist, wie kann man selbstbewusster entscheiden und andere Meinungen, die auf einen einprasseln, sorgenfreier ausblenden? Soll ich nochmal?
Ja, nee, ich hab's. Es ist nur, das ist eine große Frage. Es sind natürlich verschiedene Schritte, die dahin führen, dass wir das, ich sage jetzt mal, selbstverständlich machen können, ohne da noch groß drüber nachzudenken. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das anzufangen, für mich hilfreich zu denken und eben auch hilfreich zu handeln, das ist wie, wenn man eine neue Sprache lernt. Und das fällt da natürlich voll mit rein. Ja, erstmal auch zu akzeptieren, dass andere uns da reinquasseln dürfen. Ja, die dürfen ja auch ihre Meinung haben. Aber eben auch zu akzeptieren, dass ich diese Meinung nicht annehmen muss. Da sind wir wieder beim Müssen. Sondern, dass ich eben auch meine eigenen Entscheidungen treffen darf und meine eigenen Wege gehen darf. Ja, aber alleine das, glaube ich schon, das so sagen zu können und das auch so zu meinen, ist natürlich eine riesen Hausnummer, wenn man vorher genau in die andere Richtung geht. Ja, weil sowas spielt, ich weiß nicht, das ist jetzt natürlich absolut Ferndiagnose, ne? Ich kann nur sagen, wie mein Erfahrungswert ist. Bei sowas spielt auch ganz häufig noch Angst vor Ablehnung mit rein. Ja, also so unterbewusst, das ist so eine von unseren menschlichen Grundängsten. Also die Angst vor Ablehnung und die Angst vor Versagen. Das sind so zwei Sachen, die uns. Das merken wir oft gar nicht. Also ich merke das bei mir auch oft, wenn ich dann denke, warum habe ich denn das jetzt so gemacht? Eigentlich wollte ich das doch gar nicht machen. Oh ja, das war Angst vor Ablehnung. Ne? Also das ist so ganz tief drin. Das steuert unser Verhalten ganz oft unterbewusst. Ja? Vor allem gerade, wenn wir noch gar nicht gelernt haben, da irgendwie gegenzusteuern, geschweige denn es zu erkennen.
Ja.
Ja, genau.
Und es ist halt auch oft, also das, wenn ich noch kurz was dazu sagen kann, aus meiner Erfahrung, ganz oft ist bei diesem Thema auch das Stichwort Glaubenssystem, ja, also diese blockierenden Sachen vielleicht von früher, wie du sagst, Angst vor Ablehnung und so weiter. Also es kann auch sein, dass man das so gelernt hat, ne? Also wir kriegen ja alles von unseren Eltern oder viel und übernehmen
alle unser Leben.
Ne? Und weshalb. Ja, man da einfach, wie du sagst, eine neue Sprache lernen muss. Also man muss lernen, damit anders umzugehen.
Man muss im Endeffekt lernen, seine eigenen Glaubenssätze zu machen und die für einen selber passen und nicht die zu übernehmen, die wir über die Sozialisation gelernt haben. Also zum Beispiel von zu Hause, von den Eltern oder aus dem Freundeskreis, aus unserer Peer Group als Kind oder als Jugendlicher. Ne? Aber wir entwickeln ja zum Beispiel auch Glaubenssätze oder eben sowas wie Angst vor Ablehnung ja auch aufgrund von Erfahrungen, die wir gemacht haben.
Auf jeden Fall.
Ja, es kann ja sein, dass ich schlechte Erfahrungen früher gemacht habe und dann das als reinen Eigenschutz mache, ja, mich anzupassen.
Klar, auf jeden Fall.
Das war halt dann damals hilfreich. Ja, die Frage ist, ob es dann heute noch hilfreich ist. Ja, ja, oder ob man selbst nicht auch anders durch die Situation damals schon gekommen wäre, hätte man andere Strategien gehabt. ja, und hätte sich nicht, ich nenne es jetzt mal anpassen müssen, das passt nicht ganz der Begriff, aber.
Ja, und einfach auch aus deinen Erfahrungen irgendwo auch ein Stück weit zu lernen, weißt du, es einfach anders zu machen, einfach zu, draus zu lernen, ja, es zu transformieren und vielleicht auch genau das, was man damals vielleicht nicht gemacht hat oder wo man was hätte machen sollen, nicht gemacht hat, wie auch immer, dass man da einfach, ja, dazu lernt oder dass man es einfach mal ausprobiert.
Ja, ja, viele sind halt, oder viele von uns Menschen, ne, sind halt eigentlich dann geneigt, sich auch zurückzuziehen, wenn sie eine schlechte Erfahrung gemacht haben.
Genau. Oder halt die Festungsmauern hochzuziehen und am besten alles.
Festungsmauern hochzuziehen.
Ja, genau, in den Burggraben noch ein paar Krokodile mit reingepfeffert, damit auch ja keiner mehr rankommt. An
ja.
Ist ganz klar, ja, logisch. Ich hoffe, dass es die Frage beantwortet hat. Wenn diejenige, derjenige, der die Frage gestellt hat, noch irgendwelche Fragen hat, dann jederzeit. So, das nächste ist, geht wieder Thema Depression. Und zwar, wie kann man einen depressiven Menschen unterstützen als nahestehende Person?
Verhaltensaktivierung ist der erste Schritt. Also raus aus der Antriebslosigkeit. Das ist natürlich die Frage, ob derjenige dann da wirklich im ersten Moment wahrscheinlich nicht so groß Lust drauf hat. Aber wir können nur wieder anfangen, frei zu denken oder flexibel zu denken, wenn wir flexibel im Körper sind. Das klingt total banal, ist aber so. Also wir werden im Kopf wieder fitter, wenn wir fitter im Körper sind. Das heißt, es geht einfach schon los mit Spazierengehen zum Beispiel. Ja, also schnapp dir denjenigen und sag, hey, wir gehen jetzt spazieren. Ja, einfach auch mal hinsetzen, zuhören, auch wenn immer wieder das gleiche Negative kommt. Das ist auch schon was ganz Großes, wenn sich dein Gegenüber verstanden fühlt und sieht, okay, hier ist jemand da. Vielleicht auch schon mal so ganz langsam anzufangen, auch mal so Fragen zu stellen, hey, was war denn heute gut? Ja, und da darf alles erlaubt sein. Ja, wenn es der Morgenkaffee war, ja, den man genossen hat oder der geschmeckt hat oder wenn man die Katze gestreichelt hat, ja, also wenn es wirklich nur diese 30 Sekunden am Tag waren, aber da vielleicht einfach auch dem Depressiven gegenüber so ein bisschen die Augen zu öffnen und zu sagen, hey, das reicht doch schon voll für den Anfang. Einfach damit derjenige, der mit einer Depression zu kämpfen hat, lernt davor oder sowas wieder zu erkennen. Ja, das verlieren wir ja, ja, diesen Blick für die kleinen Schönheiten des Lebens. Die verlieren wir vollkommen, wenn wir depressiv sind. Die verlieren wir ja schon, wenn wir in einer schlechten Phase sind. Ne? Also das kennt wahrscheinlich jeder ja schon von uns, wie er hier anwesend ist.
Wer kennt mich? Ja. Also es ist letztlich so. Und die kleinen Dinge machen ja auch in unserem Strich das große Ganze. Wie sagt man immer, Kleinvieh macht auch mit. Ja, letztlich ist es so. Und anzufangen da immer, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, die vielleicht der andere gut gemacht hat oder so, einfach da vielleicht irgendwie noch, war jetzt so meine Idee da noch mit.
Auch mit genau, und wie gesagt, man kann ja auch wirklich das Reden über das Problem wunderbar mit einem Spaziergang und einem guten Kaffee verbinden.
Okay.
Ja, oder einem Tee.
Nee, genau. Ja, richtig, richtig.
Ja, und das ist schon mal ein erster sehr, sehr guter Schritt.
Ja.
Weil das ist ja so, wenn wir unseren Antrieb verlieren, weil wir depressiv sind, ja, und jetzt mal ehrlich gesprochen nur noch zu Hause auf dem Sofa sitzen, dann kriegen wir ja auch keine positive Bestätigung mehr von außen. Wir erleben ja nichts mehr. Und dann rutschen wir immer weiter in diese Spirale nach unten. Ja, und wenn wir wieder anfangen, aktiver zu werden, ja, und rausgehen zum Beispiel, dann erleben wir ja auch wieder was. Dann sehen wir vielleicht das Eichhörnchen oder dann treffen wir den Nachbarn. Und dann kriegt man auch langsam wieder, geht man wieder in Resonanz und bekommt wieder Rückmeldungen, ja, von außen. Und dann geht's wieder nach oben.
Ja. Und ein wichtiger Punkt sind auch die Gedanken. Und das ist nämlich tatsächlich auch noch eine Frage gewesen. Was gibt es für Tricks, seine Gedanken in den Griff zu kriegen? It's your turn. Ich dachte da auch noch was.
Das ist ja eine super weit gefasste Frage. Zur Problematik stand da jetzt nichts dabei bei der Frage.
Was gibt es für Tricks, seine Gedanken in den Griff zu kriegen? Ich nehme mal an, wenn man einfach zu viele Gedanken im Kopf hat, was man machen kann.
Ich auch so, also so hätte ich es jetzt interpretiert. Ja. Ja? Also wenn man wenn man so ins Grübeln geht, ne? Oder da gibt's ganz klassisch aus dem Verhaltenstherapeutischen die sogenannte Stopptechnik. Das heißt, wir sagen ganz, also wenn wir merken, oh, wir können unsere Gedanken nicht mehr kontrollieren, da kommt ein negativer nach dem anderen und wir merken, dass wir in diese Grübelspirale abrutschen, kann wahrscheinlich jeder erkennen, der davon betroffen ist, dass wir ganz laut, wenn wir alleine sind, Stopp sagen. Noch besser ist es sogar mit einem zusätzlich akustischen Reiz, also ich klatsche die Hände dabei, Stopp. Ja, also das wäre so eine Sache, damit unser Gehirn einen anderen Reiz verarbeiten muss als unsere Gedanken. Wenn wir merken, das hilft nicht in dem Moment, weil die Gedanken zu krass sind, die sich da aufdrängen, kann man auch noch einen stärkeren Reiz mit reingeben. Das heißt, man zwickt sich zum Beispiel in dem Moment. Oder für die ganz Harten unter euch, man beißt auf eine Chilischote. Dann ist der Körper mit was anderem beschäftigt. Und genau in dem Moment durchbreche ich diesen Gedankenfluss. Ja? Also am besten ein Glas Milch daneben stellen dann. Und das nächste, was man dann macht, ist Bauchatmung, um einfach wieder runterzukommen und sich auf die Atmung zu konzentrieren. Das heißt, das Prinzip ist Ablenkung, also weg aus diesen Gedanken. Bauchatmung bedeutet, ich atme auf mindestens 4 Sekunden ganz langsam ein und zwar in meinen Bauch. Also ich lege die Hände, das sieht man jetzt nicht, aber ich lege die Hände auf den Bauch und gucke, wie der sich aufspannt. Und das Gleiche mache ich auch bei der Ausatmung. Also da drücke ich die Luft wieder raus, auch auf mindestens 4 Sekunden. Ihr könnt es auch gerne irgendwann anfangen zu erhöhen. Ne? Also man wird dann da auch besser drin. Man schafft es dann irgendwann in 6, dann in 10 Sekunden. Kann man übrigens auch zum Einschlafen machen als Entspannungsübung. Was auch dann wichtig ist, danach, also nach diesem Stopp und nach der Bauchatmung, dass wir uns dann ganz bewusst ablenken und anfangen, auf was anderes zu konzentrieren. Ja, irgendwas zum Beispiel, was wir gerne machen, was uns gut tut, unsere Lieblingsserie anschauen, jemanden anrufen auch eine super Methode zum Beispiel, das mache ich ganz gerne, einfach mal aus dem Fenster schauen und Menschen beobachten, ja, die da so vorbeilaufen. Oder zum Beispiel sagen, okay, wenn ich an einer Straße wohne, eine vielbefahrene Straße, ich zähle jetzt gelbe Autos. Ja. Okay. Oder sich irgendwie seine Lieblingsplaylist anmachen und dazu tanzen. Also es ist tatsächlich alles erlaubt. Wichtig ist, dass man aus seinem Kopf rausgeht in die Aktivität.
Ja. Mega gut. Also ich habe dazu auch noch ein paar Tipps und Tricks, die bei mir auch immer extrem gut helfen und auch bei meinen Klienten. Also was du sagst, der Atem. Der Atem wird so krass unterschätzt. Ja, das ist so ein lebenswichtiges Instrument. Und ich weiß nicht, wer von euch Yoga macht, aber tatsächlich ist das was mir total hilft. Also wenn mein Kopf voll mit Gedanken ist und da sich das anfühlt wie ein Tornado und ich einfach denke, oh, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ja, dann rolle ich meine Matte aus, egal wo ich gerade bin, ja, und mach einfach kurz ein bisschen für den Körper, also halt Sport letztlich, ja, je nachdem. Oder halt, man kann auch einfach, wenn man jetzt gerade keine Yogamatte hat oder keinen Platz hat für Yoga, kurz, wie du sagst, auch spazieren gehen oder vielleicht auch kurz mal ein bisschen schneller laufen, ne? Dass man da in die Aktivität kommt. Und sobald ich dann das gemacht habe, oder tanzen, was du meinst, ist auch ein richtig gutes Instrument, was bei mir auch zum Beispiel unfassbar hilft. Und danach. Und das ist für mich tatsächlich früher undenkbar gewesen, weil ich dachte, ich kann keine 5 Minuten still sitzen. Aber mittlerweile ist es Training, Meditation. Also Meditation ist, also geführte Meditation. Ja, wenn man einsteigt, nicht ins kalte Wasser springen, das wird wahrscheinlich nicht gut werden. Aber wenn man geführte Meditation macht, und da gibt es etliche auf YouTube zum Beispiel, und man setzt sich hin und lässt sich berieseln von dieser Stimme und hört einfach nur dieser Stimme zu, dann ist es so, dass man auch nicht lange, 5 Minuten, 10 Minuten, je nachdem, ne, das immer noch mal macht, vielleicht auch regelmäßig, dann ist es so, dass man immer mehr oder eine stärkere Verbindung zu sich aufbaut. Das ist schon mal der erste große Punkt. Und das zweite ist, dass man wirklich, wirklich Ruhe in seinem Kopf kriegt. Und zwar so. Das habe ich früher auch nicht geglaubt, ist aber so. Ne?
Also Hut ab, da bist du mir einen Schritt voraus. Für Meditieren fehlt mir tatsächlich persönlich noch die Geduld, aber ich arbeite dran.
Wie gesagt, also auch als Tipp an dich, wirklich einfach mal anfangen. 5 Minuten, wenn ich. Ist cool, also macht Spaß, kann ich nur jedem empfehlen. Jo, also mein Zettel ist jetzt tatsächlich leer mit Fragen. Wie sieht es bei dir aus?
Auch alles. Ich habe auch nicht. Tatsächlich auch alles beantwortet. Ich glaube, wir haben auch keine mehr gekriegt.
Haben wir nicht mehr bekommen. Okay. Ja, dann okay. Haben wir jetzt auch viel beantwortet. Wenn ihr, liebe Leute, Lust und Bock habt, dass wir das Ganze wiederholen, dann sagt uns das.
Schreibt uns gerne, genau. Ansonsten auch, falls ihr noch irgendwie weitere Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben.
Auf jeden Fall. Jederzeit. Super, super gerne. Ja. Christina, es war mir
ein Fest. Ja, mir war es auch ein Fest. War schön, dich zu sehen. Auch vielen Dank an alle, die zugeschaut haben heute. Und eure Fragen und eure, wie sagt man da, Mitarbeit.
Genau.
Ja.
Ja, nee, also es war cool. Toll, hat Spaß gemacht. Man kann sich viel rausziehen. Man lernt nie aus, ist einfach so, ne?
Ja.
Ja, lass uns das mal wiederholen. Ich glaube, das
sehr, sehr gerne. Genau, dann
gut.
Wünsche ich euch auch noch einen schönen Abend. Bei uns gibt es jetzt Abendessen.
Ja, bei mir. Dann lass es dir schmecken. Einen wunderschönen Abend und bis ganz, ganz bald.
Genau. Einen schönen Abend. Tschüss.
So, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dir hat die gefallen. Teil mir das unbedingt mit. Du weißt, ich bin neugierig. Ich muss das wissen. Und ja, also in jedem Fall schon mal danke an der Stelle. Und wenn du jetzt Fragen hast zu dieser Folge, wenn du noch weitere Fragen hast, wenn du das Gefühl hast, du möchtest oder wünschst dir Unterstützung durch Christina oder mich, dann zögere nicht. Kontaktiere uns. Ja, ich tue dir alle Kontaktadressen oder Daten hier unten in die Infobox mit rein und wir freuen uns wahnsinnig, dich auf deinem Weg zu begleiten. In diesem Sinne wünsche ich dir nun einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Ganze hier gehört hast und bis hoffentlich ganz bald. Deine Justine.